Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ein derart umfassendes Ereignis wie die Covid-19-Pandemie stellt natürlich auch die Religionsgemeinschaften vor Herausforderungen. Nicht oder nicht nur in dem Sinne, dass sie ihre religiösen Praktiken unterbrechen oder anpassen müssen. Vielmehr vor dem Hintergrund, dass die Pandemie mit all ihren Facetten, vor allem mit den diversen Lockdowns, Leid und natürlich auch Verlust von Menschenleben, existenzielle Fragen stellt, zu denen sich Religionen verhalten müssen. In Deutschland ist im vergangenen Jahr ziemlich viel debattiert worden, dass die christlichen Kirchen da zu wenig im Köcher gehabt hätten, um Sinn und um Orientierung zu bieten für ihre Gläubigen. Wir schauen jetzt auf eine andere Religion, auf den Buddhismus, der, wie so viele Religionen, natürlich nicht der Buddhismus ist, sondern viele Strömungen umfasst. Und welche buddhistischen Perspektiven auf und mit Corona es gibt, darüber spreche ich mit dem Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss von der Uni Göttingen. Der beschäftigt sich seit dem vergangenen Frühjahr intensiv mit Perspektiven von Religionsgemeinschaften auf Corona und eben unter anderem mit dem Buddhismus. Andreas Grünschloss ist in der Leitung und das Gespräch, das zeichnen wir am Vortag auf. Herr Grünschloss, ich grüße Sie. Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Herr Grünschloss, das Prinzip der Gewaltlosigkeit, das ja für viele Religionen in Asien von Bedeutung ist, das gibt es auch im Buddhismus, also das Gebot des sich gegenseitig nicht Schadens. In dieser Pandemie hat das ja interessanterweise eine besondere Qualität. Ist es so, besitzt der Buddhismus aktuell, wenn man so will, einen moralischen Imperativ des Maskentragens und Abstandhaltens?
Es ist zumindest eine Reaktionsweise, die sich durch eigentlich so alle buddhistischen Stellungnahmen, die so von Religionsgemeinschaften, Meditationszentren oder auch Einzelpersonen, die sich irgendwie zu Wort melden, zieht sich durch alle Reaktionen eigentlich hindurch. Ich habe bisher keine buddhistische Stellungnahme gefunden, die die Corona-Pandemie oder die Gefährlichkeit des Virus als solche leugnet oder verharmlost. Es ist eigentlich eher immer der Appell, sich zu schützen und andere zu schützen, den man eigentlich zurückverfolgen kann in diese ethische Grundlegung der Tradition.
Beschreiben Sie die mal, diese ethische Grundlegung.
Naja, also es gehört zu dem Grundgebot, nicht zu schädigen. Sie haben es ja gerade schon richtig angesprochen. Also es ist eigentlich umfassender als nur das Verbot des Tötens, heißt einfach auch nicht zu schädigen. Also ich muss mich so verhalten, dass ich keine anderen Lebewesen in irgendeiner Weise schädige. Das hat dann Konsequenzen natürlich nicht nur für den inneren Kreis, also den monastischen Kreis der Mönche und Nonnen, sondern auch für die Laienanhänger und Laienanhängerinnen. Also es verbietet sich eigentlich aus buddhistischer Sicht, dass man Metzger wird oder Fischer. Mhm. Ja, das sind Berufe, die eigentlich nicht möglich sind. Und auch es fängt eigentlich dann schon fast an, wenn man dann konsequenter wird. Also Mönche dürften auch den Boden nicht umgraben, weil sie da versehentlich auch Kleinstlebewesen dann schädigen. Ja. Noch radikaler ist dieses Grundgebot bei der Geschwisterreligion, den Jainas, ausgeprägt, die uns ja vielleicht ikonografisch bekannt sind durch diese weißen Masken, ne, die wir jetzt ja auch alle kennen. Mhm. Aber dass man eben sogar Wasser filtert oder eben auch Luft sich schützt, dass man keine Mücken einatmen oder etwas derartiges. So radikal ist es nicht im Buddhismus, aber das ist ein Grundgebot. Ich bin verantwortlich dafür, mit anderen Lebewesen so umzugehen, dass sie nicht zu Schaden kommen. Deswegen kann auch buddhistischerseits können andere Religionsgemeinschaften dort gewürdigt werden, wo man diesen Appell zum Umgang miteinander, zu einem verantwortlichen Umgang miteinander wiederentdeckt. Dann kann man buddhistischerseits auch sagen, aha, ihr seid auch am Nichtschädigen interessiert, das finden wir gut, das ist für uns aus buddhistischer Sicht auch akzeptabel.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie bei Ihren Recherchen keine Hinweise darauf gefunden haben, dass es unter den Buddhisten Menschen gibt, die diese Pandemie oder die Gefahren, die damit verbunden sind, kleinreden oder gar leugnen. Also das klingt rational, das ist ja bemerkenswert. Woran liegt das und hat das mit der Religion auch zu tun?
Also zum einen ist es ja so, wie bei den, kann man sagen, wie bei den christlichen Großkonfessionen oder auch Moscheegemeinden ganz ähnlich. Zunächst mal klar, der Appell, ethisch zu mobilisieren, sich untereinander zu helfen, sich untereinander zu schützen, ist einfach ein ganz rationaler Zug. Ne? Es hat dann so von religionskritischer Seite hat man dann teilweise gesagt, naja, die Religionen müssten doch eigentlich anders damit umgehen, müssten doch, ich sag's mal so flapsig, etwas fundamentalistischer agieren. Ist aber faktisch nicht der Fall. Ne? Es gibt natürlich in allen religiösen Traditionen auch Splittergruppen, die hier, ich sag mal so, ideologischer motiviert sind. und dann vielleicht Deutungsangebote in petto haben, die auch die Corona-Krise anders deuten. Aber in der Tat, es ist auf der buddhistischen Seite, zumindest bei dem, was so öffentlich zugänglich ist, dass ich kann es nur auf das beschränken. Ich weiß nicht, was hinter vorgehaltener Hand auch in einem buddhistischen Forum, das mir sprachlich nicht zugänglich ist, auch vielleicht gesagt wird. Denkbar wäre, dass es auch da Menschen gibt, die sagen, wir müssen eigentlich nur Amida Buddha anrufen und wir müssen kräftig meditieren. Das ist eigentlich das Haupthilfsmittel. So Tendenzen gibt es, aber es ist zumindest mal zunächst mal, ist es dann eine Zusatzstrategie. Allererste Sache, das sind auch die Bilder, die uns erreicht haben, schon im März letzten Jahres, zu Beginn der Pandemie aus Asien, eben Buddhistinnen, Buddhisten, Mönche, Laien, egal, die eben Masken tragen oder sich, was für uns noch völlig unbekannt war, doppelt schützen, Masken zu tragen und Plexiglasvisiere, also ganz eindrückliche Bilder, die zwar in Asien ein bisschen anknüpfen an die schon länger vorhandene Tradition des Schützens durch Masken tragen. Wenn jemand erkältet ist, ein Virus sich eingefangen hat, trägt man eigentlich eine Maske. Das gehört mit dazu. Das ist in vielen asiatischen Ländern viel mehr etabliert als bei uns. Aber dennoch ist es auffällig, dass hier sofort eben im März aus Thailand eben Bilder von Mönchen, die beim Bettelgang sind, die tragen Mundschutz, die tragen eine Plexiglasmaske und umgekehrt die Personen, die ihnen dann beim Almosengang eben dann Essen in die Bettelschale geben, die tragen umgekehrt eben auch Maske und so ein Plexiglasvisier. Und auch im öffentlichen Raum haben die Mönche sofort angefangen, Masken zu tragen. Also das ist so ein typisches Zeichen dafür, wir müssen erstmal Schutzmaßnahmen ergreifen. Geht gar nichts dran vorbei. Die Schutzmaßnahmen sind wichtig. Da stehen wir sozusagen ethisch in der Pflicht.
Einer der zentralen Begriffe im Buddhismus ist Dukkha, was man im weitesten Sinne mit Leiden übersetzen kann. Und dahinter steht die Vorstellung, dass die aufs Hier und Jetzt bezogene körperliche Existenz des Menschen leidvoll ist. Dass auch Veränderung Leid bedeutet, wenn man sie nicht gelassen hinnimmt als etwas, was man ja gar nicht ändern kann. Dieses Leidensbild der menschlichen Existenz, hilft Buddhisten eine solche Vorstellung, eine Pandemie besser, ich sage jetzt mal, in ihren Alltag und vor allem auch in ihr Verständnis der Welt zu integrieren, einzubauen?
Ja, ich würde ja ohnehin sagen, dass man generell mal sagt, Religionen, also eine Krise wie die gegenwärtige Pandemie ist natürlich ein besonders bietet ein Herausforderungspotenzial für alle Religionsgemeinschaften. Das ist nicht einfach so eine individuelle Krankheit, sondern hier passiert was Größeres. Das muss man irgendwie deuten. Ne? Das ist so ein gewisser Imperativ, der da entsteht. Und in der Tat ist durch die Grundeinsicht des buddhistischen Heilswegs in die Leidhaftigkeit des Daseins, dass also Existenz immer mit Frustration, mit Leiden, mit Vergänglichkeit kontaminiert ist. Insofern ist eigentlich die Existenz dann einer solchen Seuche eigentlich auch wieder nur ein weiteres deutliches Item für diese Leidhaftigkeit des Daseins. Also es passt eigentlich in die Daseinsanalyse, dass so eine Katastrophe, so eine Epidemie eben ja auch wieder ein typisches Beispiel für die Leidhaftigkeit des Daseins bietet. Das wird auch von vielen Stellungnahmen so ausgedrückt, ne, dass diese Pandemie eben so zu verstehen ist und dass sie uns ins Bewusstsein ruft, dass wir eben hier in einer vergänglichen Welt leben und die von Leidhaftigkeit gekennzeichnet ist.
Sie haben beispielhaft die Haltungen von zwei deutschen Buddhisten, zwei Zen-Meistern, um genau zu sein, aufgezeichnet. Und interessanterweise konnten die beide eben dieser Pandemie einen positiven Aspekt abgewinnen. Besser gesagt, dem Lockdown. Yeah. Der Zwang, zu Hause zu bleiben, das sei ein spirituelles Geschenk, heißt es da. Das ist eine Aufzeichnung vom Beginn der Pandemie. Das mag sein, dass Sie das jetzt etwas anders beantworten würden. Trotzdem die Frage, was kann man als Buddhist daran Positives erkennen in diesem Lockdown?
Naja, es ist ja der eine, der Zen-Abt Muho, der ein Deutscher, der im japanischen Zen-Kloster als Abt vorsteht. Er hat ja so gesagt, wir leben hier im Kloster ja ohnehin in Klausur, in wie einer Art selbstverordneter Quarantäne. Ne? Mhm. Und das trifft nun sozusagen auf breiter Fläche auch andere Menschen. Das hat auch sein Positives. Es ist nämlich genau die verordnete Zwangspause, gibt nun die Chance, so drückt es sich dann so humorvoll aus, jetzt zum Stubenhocken. Ja, gemeint ist natürlich so humorvoll. Voll Stubenhocken im Sinne in der Zen-Meditation sitzen. Ja, das Stubenhocken als zu Hause meditieren, Rekreation in einem Doppelsinn. Also Rekreation im Sinne der Entspannung und gleichzeitig aber der Neuschöpfung, der Neukonsolidierung dessen, was trägt mich eigentlich.
Was ist mit Ritualen? Rituelle Interventionen nennen Sie das in einem Ihrer Artikel. Also Gebete, Meditation, aber auch die Vorstellung, dass es Geister und Dämonen gibt. Welche Rolle spielt es bei Buddhisten in Bezug auf Corona?
Also zunächst mal haben wir ja zwei primäre, sagen wir, spirituelle Strategien, die man feststellen kann. Das eine wäre das, was wir auch klassisch mit Buddhismus so im öffentlichen Diskurs assoziieren, meditative Übungen, Achtsamkeitsmeditation. Das ist für alle die Tradition natürlich zentral, die sowas auch mit ihren Mitgliedern gemeinsam praktizieren. Im älteren Buddhismus oder in das, was der sogenannte Theravada-Buddhismus, der die Länder Thailand, Myanmar und ähnliche bestimmt, wenn Sie da eine Buddhistin oder einen Buddhisten fragen, wie praktizieren Sie eigentlich Ihren Buddhismus, dann werden die nicht sagen, ich setze mich da regelmäßig einmal oder zweimal die Woche oder jeden Tag hin und meditiere. So ein Buddhismus praktizieren heißt, ich lade mal wieder Mönche ein, um sie zu speisen. Die Praxis sieht anders aus als das, was wir vielleicht gemeinhin mit Buddhismus assoziieren. Und in diesen Ländern würden die Menschen dann eben zu einem buddhistischen Kloster gehen und sich zum Beispiel Amulette oder sogenannte Yans, also mit buddhistischen Symbolen bedruckte Glücksbringerkärtchen, so könnte man es vielleicht übersetzen, erholen, die eine apotropäische Wirkung haben, also eine Wirkung, dass Böses ferngehalten wird. Das ist in buddhistischen Ländern, die sind die Theravada, sehr weit verbreitet, wird dann so, kann man dann leicht so unter Aberglaube abtun, ist aber eigentlich ein alter Bestandteil der buddhistischen Tradition. Dann die Möglichkeit, bestimmte Sutren, also buddhistische Reden, Teile oder Kurzformeln, Mantras zu rezitieren. Da ist die Forschung mit verbunden, dass das Mantra, dieser Wortklang, eine Wirkung aus sich heraussetzt, die in dem Sinne dann befriedend oder eben in unserem Fall jetzt hier Pandemie besänftigend wirken kann.
Buddhistische Perspektiven auf die Pandemie. Darüber habe ich gesprochen vor dieser Sendung mit Andreas Grünschloss, Religionswissenschaftler aus Göttingen, der derzeit darüber forscht.